Ich möchte auch einen Bibeltext mit euch lesen. Ihr seht ihn eingeblendet auf der Präsentation. Aber vielleicht ist es euch lieber, einfach die Augen zu schliessen und zuzuhören. Und zwar lese ich das Kapitel 53 aus dem Jesaja-Buch. Wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Wir konnten seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wie? Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tod verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden seines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leiden durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und er wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Diener kennt meinen Weg. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Ja, es ist wieder Karfreitag, der Tag der grossen Entscheidung. Der Tag, an dem sich Geister scheiden. Die einen langen sich an den Kopf und fragen sich, was ist das für ein Jesus, wo so endet? Was ist das für ein Glaube? Karfreitag, der Tag, wo noch gern angenommen wird als Viertig, vor allem bei so schönem Wetter, zum verlängertes Wochenende zu haben. Aber was ist Karfreitag? Es gibt Menschen, die haben Karfreitag erlebt, ganz persönlich, sie haben gemerkt, Jesus ist gekommen für mich. Wir haben hier einen Text vor uns, Jesaja 53, eine gewaltige Botschaft, einen gewaltigen Inhalt, wo schon viele Menschen, Tausende von Menschen durch den Text erkannt haben, was Jesus wirklich tun hat. Es war der Kämmerer vom Morgenland, der Philippi, der ihm mit Psalm 53 hat erklären konnte, was denn wirklich mit Jesus auf sich hat. Psalm 53 ist so gewissermaßen, wie schon so viele andere Textstellen in der Bibel, gerade auch prophetische, Psalm 53 gleicht so einer 3D-Brille. Ja? Wissen, bei gewissen Filmen muss man ja so eine Brille aufsetzen, damit man dreidimensional sieht. Karfreitag dreidimensional zu sehen, in der Tiefe, die Schärfe zu haben, zu erkennen, was da für Dimensionen im Spiel sind. Für das brauchen wir Textstellen im Wort Gottes wie Jesaja 53. Bevor wir ein paar Passagen anschauen aus diesem Dokument, möchte ich euch aber drei andere Karfreitagsgeschichten erzählen aus unserer Zeit. Ungefähr aus unserer Zeit. Gerade an Karfreitag wird ja gerne auch so Geschichten gebracht von Menschen, die ein Opfer geworden sind, die ihres Leben riskiert haben für andere. Und wir werden diese Geschichten kurz anschauen und ich werde die in der Predigt immer mal ein bisschen vornehmen und als Vergleich anstellen zum Karfreitagsgeschehen, vom Geschehen von Jesus Christus. Wir werden einen gewaltigen Unterschied feststellen. Mit dieser Botschaft von Jesaja 53. Einmal eine Frau namens Katharina Benefeld-Kersten. Sie war die erste Frau, die in Deutschland ein Hochsicherheitsgefängnis geleitet hat. Und 1996 ist es zu ihrer grössten Herausforderung gekommen, in ihrem ganzen Leben. Ein Sexualstraftäter, ein Mörder in Sicherheitsverwahrung hat eine Sozialarbeiterin in seine Gewalt gebracht und hat sich mit ihr im Büro verschanzt. Was tut die Direktorin? Sie lässt sich austauschen gegen die Geisel. Sie begibt sich in die Gewalt von dem Verbrecher. Sie wird stundenlang bedroht und am Schluss vergewaltigt. Nach dieser Tat bricht der Täter zusammen und lässt sich abführen. Eine zweite Geschichte. Franz van der Lugt. Er ist in den Medien genannt worden. Im Syrienkrieg. Der Franz van der Lugt, er ist ein Mönch, Jesuit. Und er ist in Homs geblieben, wo der furchtbare Krieg gewütet hat gegen sein eigenes Volk und sich alle Sicherheit gebracht haben. Sogar die Diktatur hat freies Gleit gegeben, ein kurzes Zeitfenster aufgemacht, dass alle können fliehen aus dem Homs. Der Franz van der Lugt ist zurückgeblieben. Er ist zurückgeblieben bei den Verletzten, bei denen, wo keine Fluchtmöglichkeiten hatten. Er ist ihnen beigestanden. Er hat sie gepflegt. Er hat sie getröstet. Er hat mit ihnen Gottesdienst geführt. Er hat sie das Wenige, was er hatte, auch Essen, hat er mit ihnen geteilt. Der Franz van der Lugt ist dann in der Altstadt ermordet worden durch zwei Kopfschüsse. Eine dritte Geschichte, die mich auch wahnsinnig bewegt. In Pakistan. Ein kleiner, dicker Teenager, Aitisas Hasan. Man hat ihn auch Wrestler genannt. Die Schüler, Mitschüler haben ein bisschen gespöttelt über ihn. Aber er war stark. Und Aitisas ist am Januarmorgen, einem kühlen, kalten Januarmorgen, zu spät in die Schule gekommen. Zur Strafe hätte er gerade wieder zurück auf den Schulhof draußen in der Kälte noch länger warten, während die in einem warmen Zimmer schon Unterricht haben. Der ITSAS hat noch zwei andere Kollegen bei sich gehabt, die auch gestraft worden sind. Sie sind draußen gestanden. Und dann merkt sie, wie hinten dran sich ein Schüler nähert. Nein, das ist kein Schüler. Der ITSAS hat festgestellt, dass da ein erwachsener Mann ist, der sich als Schüler ausgibt mit einem Sprengstoffgürtel. 6 Kilogramm Sprengstoff um sich herum. Die zwei anderen Jungs sind davon gerannt, was sie können, und ITSAS hat sich auf den Attentäter gestürzt, hat ihn sich in den Weg gestellt, hat ihn festgehalten. Und dann ist es doch passiert, dass der Attentäter die Leine gezogen hat und der ITSAS ist umgekommen mit dem Attentäter zusammen. Geschichten von Menschen, die den Märtyrerweg gewählt haben, die alles riskiert haben, ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere zu verschonen, andere zu retten. Das sind bewegende Geschichten. Geschichten, die Gottes Herz tief berühren, weil sie etwas widerspiegeln von Gottes Leidenschaft für uns Menschen. Und doch sind die Geschichten etwas anderer Art als die, die wir bei Jesus Christus sehen. Bei all diesen drei sehen wir unmittelbar ein Ergebnis, ein Resultat. Man staunt darüber. Aber bei Jesus, bei den allermeisten, ist das nicht der Fall. Die Jünger sind auch ein Grätsel, sind enttäuscht, am Boden zerstört. Die Römer haben gespottet. Klerus, Pharisäer, die Schriftgelehrten, viele, die ja gegen Jesus sind, haben triumphiert. Vielleicht einer hat profitiert in dem Moment, der Barabbas. Der freigelassen worden ist, weil der Pilatus die Idee hatte, man könnte einen freigeben, diesen Viertig, mit der Hoffnung, Jesus gibt frei. Aber er war zu feig, selber sich für ihn einzustehen. Der Barabbas, okay. Aber sonst? Jesus gerade mit 33 Jahren, im besten Alter, erst gerade 3 Jahre in der Öffentlichkeit, wo die Leute angefangen auf ihn zu hören, ihn erlebt haben. Was nützt ein toter Jesus? Was hätte ein lebendiger Jesus noch bewirken können in seinem ganzen Leben? Stellen wir uns das vor. Wie viele Menschen hätte er noch heilen können? Wie viele Reden hätte er halten können, um den einen oder anderen oder eben ganz viel doch noch zur Überführung, zur Überzeugung zu bringen? Sein Jüngerkreis, der grösser und grösser hätte werden können. Er hätte ein Buch über sich schreiben können. Er hätte wirklich bei den Pharisäern noch vieles bewirken, dass noch ganz viel so Nikodemus gegeben hat, bis zum Schriftgelehrten, bis zum Hohepriester. Jesus mit seinen kräftigen Worten. Was hätte er noch machen können? Er hätte mit den Römern verhandeln, weil er Anerkennung gefunden hat. Aber ein toter Jesus, Bosheit siegt eben doch. Beweis, dass er verflucht ist, er kann sich nicht wehren, Gott hat ihn im Stich gelassen. Mit dem kann Jesus nicht, kann er nicht halten mit diesen drei Beispielen, wo ihr Leben auch riskiert haben oder eingesetzt haben. Wir müssen dazu Jesaja 53 lesen. Mit Jesaja 53 sehen wir, was Jesus bewirkt hat. Wie seine Geschichte, seine Heilstat noch viel herausragender ist. Noch viel größere Kraft hat. Ich möchte so nennen, das erste Mal, sein Weg von der Verachtung. Das, wo Menschen nicht einordnen können, das jämmerliche Bild, Jesus, wie er gefoltert am Kreuz und elendiglich zu Ungrund geht. Völlig unsinnig ist die Botschaft vom Kreuz in den Augen derer, die verloren gehen. Und für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Jetzt sein Weg der Verachtung. Kein Ehr, nur Verachtung. behandelt wie ein Schwerverbrecher. Nicht hilft. Verstoßene. Im Vers 2. Wir haben nichts Unansehnliches gesehen an ihm. Hat uns nicht gefallen. Kein Beifall, sondern Verachtung. Man hat ihn gemieden. Man hat nichts von ihm wissen. Schon der Anblick war unaushaltbar. Das war anders, meine Lieben, bei der Gefängnisdirektorin. Sie hat dann auch weitergeschafft dort. Und ich streik sie von einer ungeheuren Loyalität von ihren Mitarbeitern. Ja. Der Einsatz vom Mönch aus Homs in den höchsten Tönen ist er beschrieben worden und gelobt worden, der weltweiten Presse. Und womöglich wird er mal selig gesprochen. Und der Aitisas, über sein Grab weht Nationalflagge. Die Schule hat flugs gerade ihren Namen nach einem Märtyrer umgenannt. Und die Regierung hat der hinterbliebenen Familie umgerechnet 54'000 Franken als Anerkennung gesprochen. Bei Jesus war das anders gewesen. Niemand hat gerufen, was für eine Grossherzigkeit von Jesus. Niemand hat sich verehrt. Doch mal einzelne wenige. Frauen vom Ambim Kreuz, wie wir in der Schriftlesung am Anfang gehört haben, der Hauptmann, dieser ist wahrlich der Sohn Gottes. Er kennt Jesus, der verschandelt Jesus am Kreuz als Sohn Gottes. Einige wenige haben die Gnade gehabt, die Sicht, die tiefe, schärfe Dimension wahrzunehmen. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. So ist Jesus angeschaut worden am Kreuz. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Ein zweiter immens großer Unterschied, den wir haben bei den, im Vergleich von diesen unseren Geschichten. Seine Hingabe für die Finde. Er war das Opfer, nicht nur für seine Freunde, sondern er ist ein Opfer geworden für seine Feinde. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Wir lesen da, es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Wegen den Sünden seines Volkes wurde er gequält. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Jesus hat es an unserer Stelle getan. Er hat den Tod, ist in den Tod gegangen, der Fluch hat auf sich genommen für uns, nicht weil wir so nett und lieb sind. Er hat es tun, weil wir Feind von ihm sind. Weil wir als Menschen Gott ablehnen. Weil wir ihn gerne nicht möchten. Weil wir ihn ignorieren. Weil wir uns gegen ihn stellen. Unserer ganz menschlichen Natur. Gestorben, das Leben riskiert, eingesetzt für Feind. Die Gefängnisdirektorin hat ihr Leben nicht für den Sexualstraftäter investiert. Verstehen wir das? Sondern für ihre Mitarbeiterin, für die sie sich verantwortlich gefühlt hat. Der Mönch in Homs ist zurückgeblieben bei seinen Freunden, bei seinen Nachbarn, um sie nicht in den Stich zu lassen. Die ihn besucht haben, für seine Gemeinde, für seine Herde. Sie, die seinen Gottesdienst besucht haben, seine Familie. Und der Pakistan-Bub hat seine Mitschüler auf dem Schulhof, die über 400, auf dem Schulhof hat er bewahrt. Und nicht eine Taliban-Klasse. Erinnern wir uns an das Wort, wo Jesus sagt, Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wunderschöner Satz. Niemand hat größere Liebe, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Niemand. Mal einer liebt noch mehr. Einer liebt noch mehr. Der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und der eine, der ist nur eine. Eine ist Jesus Christus. Das macht Jesus so einzigartig, so unvorstellbar groß und gewaltig. Und wir können ja das nicht nachvollziehen. Gott hat uns versöhnt durch seinen Tod, als wir noch seine Feinde sind. Römer 5, Vers 10. Feinde, weil wir anders vorziehen. Wie der Pilatus, der gewusst hat, Jesus ist gerecht, aber er zieht seinen Ruf vor und gibt Jesus hin. Das Volk dortzmal hat den Kaiser vorgezogen, ihm zu dienen und opfert ihren Friedenskönig. Das ist die Sünde, wenn man anders vorzieht und Jesus und Gott den zweiten Rang gibt. Schon der zweite Rang ist letzt. Und eine völlige Zielverfehlung vom Leben, von uns, von unserem Leben. Zielverfehlung, die Sünde heisst. In der Kreuzigungsszene findet sich deine und meine Feigheit wieder. Meine und deine Verleugnung. Meine und deine Bequemlichkeit. Jesus zahlt dafür, trägt das Kreuz, um unsere Verbrechen zu tragen. Unsere Verbrechen, die wir würden begehen, wenn wir in einem Terroristencamp würden aufwachsen und der Kirnwäsche ausgesetzt werden. Wir Menschen, die zu allem fähig sind, wenn es darauf abkommt. Er hat alles gezahlt. Und so kann er Find zu seinen engsten Freunden machen. Der dritte Unterschied noch, der Lohn für sein Sterben. Wir lesen da im Vers 10, Jesaja 53, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Es gibt jetzt einige beschriebige Verse, wo man Rätsel stellen, wie ist das gemeint oder es ist so aufgezählt. Er wird, wie da Vers 12, darum will ich ihm, sagt Gott, der Vater, die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. So wie es eine Beute, ein grosser Gewinn und er kann sich Menschen zurückerobern aus dem Reich der Finsternis. Wer kann das sonst beanspruchen? Keine Gefängnisdirektorin, kein Mönch, kein Pakistan-Bub. Aber Gott hat Jesus Menschen zu seinem Eigentum gemacht. Da geht es um viel mehr, als nur Haar und Haut zu retten. Haut und Haar zu retten von einem Leben, oder? Sondern es geht um eine Ewigkeit, um uns selber als Individuen, wo wir als Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Lass genau an, Jesus raubt sich auch dich zurück. Er will dich wieder ganz haben. Du fehlst ihm so sehr. Du fehlst ihm so sehr, dass das ihm sein Herz gebrochen hat. Und mit seinem Preis vom Leben gehörst du ihm. Du gehörst ihm. Komm heim zu ihm. Mit zwölf Bibelvers möchte ich abschließen. Markus 10, 45. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus hat mit seinem Leben gezahlt. Das kostbare Blut vom Opferlamm, an dem nicht das geringste und kein Fehler ist, das Blut von Jesus Christus. Aus dem Vers 19 heißt 1. Petrus 1. Im Vers 18, wir sind losgekauft worden. Ihr wisst jetzt, was der Preis war von dem Loskauf. Nicht vergängliches Silber und Gold, sondern eben das kostbare Blut. Das möchten wir auch heute feiern und mit dem Antwort geben. Der Freude, was Jesus für uns tun hat. Mit der Betroffenheit, was Menschen auch heute fähig sind, einzustehen für andere. Und ein Müsterl ist von Gottes Liebe. Aber wir Menschen nie davon mögen, was Jesus für uns tun hat. Darf ich euch bitten, Isa und Josi, dass ihr führen kommt und mit uns das Lied anstimmen, ich sehe das Kreuz. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, für all deine Gnade und Liebe. Danke, hilfst du uns immer wieder neu, ein Stückchen mehr von dem Karfreitagsgeschehen zu verstehen. Wir sind so klein, unser Verstand ist so begrenzt. Wir möchten dich einfach anerkennen als den einzig wahren Gott. Ich danke dir, dass du einen Weg geschaffen hast, Herr Jesus. Wir stellen uns drunter und wollen uns von Herzen gern von dir zurückerobern lassen. Unser Leben soll ganz und gar dir gehören. Danke, Jesus, dass du noch mehr gemacht hast als so eine enorm geschätzte Gefängnisdirektorin. Dass du dich selber ausgeliefert hast für uns. Auch das Bild vom Mönch in Homs. Er ist geblieben bis zum Schluss, bei seinen Leuten. Du, Jesus, bleibst, du lässt uns nie im Stich. Du haltest es aus und nimmst alles in Kauf, weil du uns nicht verlassen willst. Und du, Jesus, hast dich geworfen auf den Feind von Satan, wo uns möchte vernichten. So wie der Bub auch zeigt, wie er am Bösen widerstanden ist und nicht geflohen ist. So bist auch du, Jesus. Hast dem Feind widerstanden. Und hast die ganze Schmerz und Gewalt über dich gehen lassen, damit wir frei sein können. Danke auch für die Bilder, die sehr vieles vermitteln, die Geschichten, die passiert sind.